Also eines von meinen, oder in Hochdeutsch noch besser, eines von meinen Highlights dieses Jahr oder letztes Jahr, das haben die meisten schon mitgekriegt. Und ich fand das so eindrücklich, wenn wir zurückdenken an die Kids Days. Ich glaube, es war von Montag auf Dienstag, als dieser Sturm über Zürich fegte und unser Garten zu einem Schlachtfeld machte. Und ich weiß noch, als wir das feststellten, und Urs und ich haben da telefoniert und gesagt, nein, dieses Jahr gibt es keine Kids Days. Es ist unmöglich, keine Chance. Und ich glaube sogar, wenn ich es recht im Kopf habe, am Mittwoch ist nicht viel, oder am Dienstag ist ganz sicher nichts passiert, weil wir gedacht haben, es geht eh nicht. Und Mittwoch könnte sein, dass da die Hoffnung zurückkam. Und Urs begann plötzlich so mit seinen Ideen und ein Fachmann nach dem anderen war auf dem Plan und ja, wie es rausgekommen ist, wisst ihr, diese Nottreppe dann, die noch am Samstag montiert wurde und wir hätten ja keinen Gottesdienst feiern dürfen ohne die Nottreppe und die Kids Days fanden statt und es hatte ja sogar 40 Kinder mehr als letztes Jahr und das war für mich eines der ganz gewaltigen Highlights. Und ich denke, es gibt noch viele Highlights, aber es ist ja auch nicht alles ganz spruchreich für einen Gottesdienst, der noch übertragen wird. Aber wir können uns auch noch beim Kaffee nachher fragen, was war dein Highlight doch? Vielleicht ein bisschen persönlicher. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr starten dürfen. Einerseits mit einem Gottesdienst, andererseits aber auch mit diesem Thema. Über die Sendschreiben, die in der Offenbarung übermittelt sind. Und die Offenbarung hat ja als letztes Buch der Bibel eine ganz besondere Stellung. Darin werden uns die Linien der Heilsgeschichte zusammengeführt. Also die Linien des Heilsplan Gottes mit uns Menschen, die im ersten Buch Mose ganz am Anfang begonnen haben, die werden in der Offenbarung wie dann zusammengeführt und zum Abschluss gebracht. Und wir steigen heute ein mit diesen 11 Versen, die wir vorher gerade gehört haben. In den Einstiegsversen werden uns ein paar grundlegende Fragen beantwortet über die Offenbarung. Und ich vermute mal schwer, dass auch wieder neue entstanden sind, als wir das gehört haben. Das kann sehr gut sein. Diese 11 Verse, die sind ganz schön dicht und vollgepackt. Und wir wollen mal ein paar Rosinen herauspicken und dem auf die Spur gehen. Alle können wir nicht, das wäre zu viel. Ein Buch mit 7 Siegeln. Also für mich ist es effektiv auch, so wie Reini vorher gesagt hat, ich finde die Offenbarung das am schwersten verständliche Buch von allen. Aber es wäre jetzt falsch zu sagen, okay, abhaken, verstehen wir sowieso nicht, versteht niemand, also da bin ich dann nicht ganz einverstanden. Also man kann durchaus dem auf die Spur gehen und da ein bisschen eben Schätze heben. In den ersten Jahren meines Christseins habe ich auch darin gelesen, sogar vielleicht noch mehr als heute. Aber, und ich habe auch, glaube ich, am Anfang fast nichts verstanden. Und auch heute verstehe ich noch ganz vieles nicht. Aber immer ein bisschen mehr, wenn ich mich damit befasse. Immer ein bisschen mehr. Nun, wann wurde die Offenbarung eigentlich geschrieben? Die wurde geschrieben ungefähr im Jahr 95 nach Christus. Sie beschreibt aus der damaligen Weltsicht künftige Ereignisse, ja teilweise auch eine überirdische Umgebung, wie zum Beispiel den Himmel. Und da werden viele Begriffe und Symbole verwendet, wo wir eigentlich nur Bahnhof verstehen, so auf Anhieb. Und hier können wir den bewährten Auslegungsgrundsatz befolgen, der heißt, die Bibel soll man durch die Bibel auslegen. Also wenn uns da Symbole begegnen wie der Rache, Löwe, Trompeten, Siegel oder auch Schalen, dann können wir eine Wortkonkordanz nehmen und mal nachschauen, wo die sonst noch vorkommen, die Worte. Und so können die uns zum Teil helfen, etwas besser zu verstehen. Und was wir dann noch nicht verstehen, das dürfen wir einfach auch vorläufig einfach mal so lassen. Martin Luther soll gesagt haben, und das gefällt mir, wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Das im Sinne von, hey, das ist Gottes Wort und ich bin doch immer noch ein relativ kleiner Mensch, der einfach nicht alles verstehen kann. Und wir müssen auch immer wieder uns bewusst machen, die Bibel stammt von Gott, dem Allmächtigen, ab. Und weil Gott allmächtig ist, können wir nicht davon ausgehen, dass wir gerade alles verstehen, was er uns übermittelt. Gewisse Dinge versteht man sofort. Wenn der Heilige Geist an einem wirkt, dann versteht man es sofort. Aber gewisse Dinge brauchen ein bisschen länger und gewisse Dinge werden wir nie verstehen, auf dieser Erde, erst im Himmel. Aber wenn ich an Jesus glaube und wenn ich ihm nachfolge und der Heilige Geist in mir lebt und in mir wirkt, dann habe ich eine super Voraussetzung. Denn der Heilige Geist ist ja der Autor der Bibel. Er hat die Bibel inspiriert und nun lebt der Autor der Bibel in mir. War eine mega gute Voraussetzung, oder? Dass man da immer mehr auch verstehen kann und reinkommen kann. Und darum möchte ich euch ganz fest ermutigen, lest die Bibel regelmäßig. Möglichst täglich, nicht als Gesetz, sondern einfach, weil es gut ist. Ich esse auch täglich. Und nicht, weil es ein Gesetz wäre, sondern weil es gut ist und noch ziemlich nützlich. Das bringt uns weiter. Nun, was ist das allererste Wort in der Offenbarung? Im griechischen Text. Das allererste Wort heißt Apokalypsis und heißt zu Deutsch Enthüllung. Boah, Enthüllung oder eben auch Offenbarung. Gott enthüllt uns durch dieses Buch wichtige künftige Ereignisse. Es geht darum, zu wissen, was bald geschehen muss, wie es Vers 1 sagt. Und das sind also keine belanglosen Aussagen. Und die ist so wichtig, diese Aussage, dass Vers 3 betont, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Glücklich ist. Lesen, hören, handeln. Am besten alle drei. Dann kann man sagen, glücklich ist. Das gilt jedem, der sich mit diesem Wort befasst, es liest, es hört auch unter Umständen und vor allem auch dann auch danach handelt. Die Offenbarung ist in gewissem Sinne das Tor zur Ewigkeit. Sie endet mit dem letzten Gericht und der Beschreibung des neuen Himmels. Und da will Jesus mit uns hin. Und generell mit den Menschen möchte er dahin. Das ist sein Heilsplan mit uns. Aber natürlich auch so, dass er uns nicht zwingt zu etwas. Also wir müssen da ja unser Ja geben. Und das geschieht, wenn wir uns von den Worten mitnehmen lassen. Aber das glücklich ist, das zielt nicht nur auf die Ewigkeit ab, sondern auch auf unseren aktuellen Alltag. Das wirkt sich auch positiv darauf aus. Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Ja, wir sollten die Bibel beim Wort nehmen. Und darum sagt die Bibel auch gelegentlich, wer Ohren hat, der höre. Ist noch speziell, dass dieser Satz kommt 7-mal vor in den Sendschreiben. Für jede einzelne Gemeinde kommt das vor. Wer Ohren hat, der höre. Und wie wenn Jesus sagen würde, mach deine Ohren weit auf. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Mein Wunsch für diese Predigtserie ist, dass Gott uns diese Hörfähigkeit schenkt. Dass wir uns von der Bibel und vom Heiligen Geist ansprechen lassen und berühren lassen. Für das, was er uns sagen will. Nun, wer hat denn eigentlich die Offenbarung geschrieben? Also eingegeben wurde sie vom Heiligen Geist, aber aufgeschrieben hat sie effektiv dann der Apostel Johannes. Und zwar, wir haben es gehört, auf der Insel Patmos. Wir sehen hier so ein Übersichtsbild links zur Orientierung der Stiefel von Italien, der untere Teil. Und dann sehen wir eingekreist in den roten Kreis, das ist Patmos. Hier noch ein bisschen näher. Unterhalb da, ziemlich in der Mitte des Bildes, Patmos ist eine kleine Insel und hier war eben der Johannes drauf. Diese Insel liegt etwa 90 Kilometer südwestlich von Ephesus. Und Anfang der 90er Jahre, also 0090, nicht 2000 oder 1990, sondern 0090, Anfang der 90er Jahre begann Kaiser Domitian im ganzen Römischen Reich die Christen systematisch zu verfolgen. Und ums Jahr 95 nach Christus wurde Johannes ins Exil nach Patmos gebracht, weil er nicht aufhören wollte, sich für die gute Botschaft einzusetzen. Und weil er auch ein wichtiger Leiter war. Er war einer der Hauptleiter der Gemeinde in Kleinasien. Und so versuchten die Römer, seinen Einfluss abzustellen, indem sie ihn so beiseite schafften. Und hatten sie Erfolg? Nicht unbedingt, hä? Gar nicht eigentlich, weil der Heilige Geist ist da nicht so begrenzt. Und so bekam ausgerechnet Johannes an diesem Ort eine gewaltige Offenbarung, die einen großen Einfluss hatte für alle Gemeinden bis zum heutigen Tag. Dort schrieb er auf, was Gott ihn sehen und hören ließ. Und Johannes war ja eigentlich der Jünger, der am engsten den Kontakt zu Jesus hatte, als sie miteinander unterwegs waren. Es heißt über ihn, er war der Jünger, den Jesus lieb hatte, also wie besonders lieb hatte. Und uns wird auch berichtet von einem Essen, wo Jesus mit seinen 12 Jüngern zu Tisch lag. Die lagen zu Tisch damals, so aufgestützt auf einem Ellbogen und mit der anderen freien Hand aß man. Ich weiß nicht, ob das so bequem war mit der Zeit. Vielleicht hatten die, ich weiß auch nicht, ja, lassen wir das. Auf jeden Fall, die lagen zu Tisch. Und Johannes hatte da öfter mal einen besonderen Platz, nämlich an der Brust von Jesus. Und wenn die Jünger eine Frage hatten, dann haben sie Johannes gesagt, du frag mal den Herrn. Weißt du, frag mal das, sag mal das. Und so war er eine ganz besondere Person da in diesem Jüngerkreis. Nun, wir kennen sein Geburtsjahr nicht, aber ich habe mal gedacht, wenn Johannes so beim Beginn des öffentlichen Dienstes von Jesus, wenn er jetzt 25 Jahre gewesen wäre, Annahme, dann wäre er in Offenbarung 1 etwa 85 Jahre gewesen. Also er war vielleicht so 85 bis 90 Jahre, plus minus, also schon ein älterer Herr. So. Nun, an wen ist diese Offenbarung gerichtet? Die erste Antwort sehen wir in Vers 1. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Also für seine Diener. Hier sind alle direkt angesprochen, die zu Jesus gehören und ihm dienen. Sie sollen wissen, was kommt. Und dieses gewaltige Wissen über das Kommende in der Endzeit, das teilt er uns mit, damit wir unseren Dienst für ihn freudig weiter ausüben können. Denn in der Offenbarung sehen wir, dass unser jetziger Dienst einen Zusammenhang hat mit dem Kommenden. Und darum sind wir auch jetzt schon erhoben, wie wir im Vers 6 gelesen haben, erhoben zu einem Königsvolk sind wir gemacht. Zu Priestern Gottes, also das sind schon relativ hohe Attribute. Stellt euch mal vor, wir sind Könige. Wir sind Priester Gottes, nun, das sieht man uns vielleicht nicht gerade so an, aber Gott sagt das über uns. Und die Adressaten sind auch die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, wie wir es im Text gesehen haben, nämlich Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und diese 7 Gemeinden, die lagen an einer römischen Hauptstraße. Und wir können davon ausgehen, dass da ein Postbote dieses Schreiben hat er da genommen und ist auf den Weg gegangen. Und der Postbote ging dann eben diesen Weg, zuerst nördlich nach Ephesus, dann weiter nach Smyrna, Pergamon und dann wieder Richtung Süden, nacheinander nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und schließlich in Laodicea. Das ist die Route, die ein Postler da absolviert hat. Und genau das ist die Reihenfolge, wie die Sendschreiben auch aufgeschrieben wurden. Nun kann man sich fragen, warum wir uns in dieser Predigserie mit Briefen befassen, die vor 2000 Jahren geschrieben wurden an irgendwelche fremden Gemeinden. Nun, die Beschreibung dieser 7 Gemeinden kann man auf 3 unterschiedliche Arten verstehen. Also die 7 Gemeinden, das kann man verstehen, dass es 7 effektive Gemeinden waren, die damals real existierten. Und das wurde geschrieben in ihr Umfeld, in ihre Realität hinein. Das ist die erste Variante und die ist absolut korrekt. Also das ist 100% so. Dann eine zweite mögliche wie man es verstehen kann. Diese sieben Gemeinden sind kirchengeschichtlich zu verstehen und beschreiben sieben Abschnitte in der Kirchengeschichte. Angefangen mit Ephesus, wo die frühe Gemeinde beschrieben wird, nachdem die Apostel gestorben sind. Dann das Schreiben an Smyrna, die sogenannte Märtyrergemeinde, die verfolgt wurde bis ins Ende des 3. Jahrhunderts. Und eine nach der anderen, bis dann zur letzten Gemeinde Laodicea, welche für die Gemeinde in der Endzeit steht, wo es zu einem Abfall von der Bibel kommt. Und dieser Gemeinde stehen wir zeitlich ja auch am nächsten. Und auch diese kirchengeschichtliche Interpretation hat Wahrheitsmomente. Also vielleicht ist es noch schwierig genau zu sagen, so und so, aber es hat Wahrheitsmomente, wo man sehr viel lernen kann daraus. Und die dritte Sicht, und hier fragen wir uns, warum Jesus genau Sendschreiben an sieben Gemeinden geschrieben hat. Ich meine, wenn wir denken, in Asien hat es damals ja, also jetzt nicht das Asien, wie wir es verstehen, sondern da die heutige Türkei oder Provinz Asien, da gab es eine hohe Anzahl von Gemeinden. Wieso hat er nicht 20 geschrieben, Briefe? Oder 15? Oder 50? Wieso 7? Die Zahl 7 wird in der Offenbarung immer als Symbol der Vollständigkeit und Vollkommenheit verwendet. Und so ist es eine Vollzahl, die so zu verstehen ist, dass sie stellvertretend für alle Gemeinden steht, in denen Jesus Herr ist. Und damit bekommen die Sendschreiben eine ganz deutliche Relevanz für unsere Gemeinden heute, für unsere Gemeinde hier in Albisrieden. Die sieben Gemeinden beschreiben demnach die unterschiedlichen Gemeinden, die es heute gibt in der Christenheit, und sie zeigen auch sieben unterschiedliche Haltungen, wie man das Christsein heute in ein und derselben Gemeinde auch leben kann, so zwischen erwecklich bis lau, die ganze Bandbreite. Bei den Sendschreiben geht es um Briefe, die zur Klarheit führen wollen. Sie rufen uns zur Wachsamkeit auf und wenn nötig auch zu einer Umkehr. Und darum ist es sehr kostbar, wenn wir uns bewusst für die Botschaft der Sendschreiben öffnen und Jesus auch, wir fragen, was willst du mir persönlich sagen? Das ist ja nicht für jeden dasselbe unbedingt. Was willst du mir sagen? Wo stehe ich? Und so können wir Fortschritte machen im Glaubensleben. So können wir fester werden in Jesus und auch bereit werden, wenn Stürme auftreten. Das können ganz persönliche sein oder größere, vielleicht auch endzeitliche. Und dazu könnten wir uns auch fragen, wie würde sein Fazit aussehen über unsere Gemeinde? Wo würde er uns loben? Doch schön, wenn man sich das mal überlegt. Und wo würde er vielleicht auch Versäumnisse aufzeigen? Nun kommen wir zur letzten und besonders wichtigen Frage, um was geht es eigentlich in der Offenbarung? Man kann es auf ein Wort hinunterbrechen. Es geht um Jesus, Jesus Christus. Es heißt ja am Anfang die Offenbarung von Jesus Christus. Es geht um seine Person und was er tun wird. Aber hier in der Offenbarung wird Jesus uns nicht mehr als schwacher Mensch offenbart und gezeigt. Nicht mehr als Wanderprediger oder als Heiler, sondern er wird uns gezeigt in seiner Macht und Herrlichkeit. Und das sieht man ja auch an dem Bibeltext, den wir schon heute Morgen jetzt vorher gerade gehört haben. Es wird von ihm gesagt, er ist ein vertrauenswürdiger Zeuge. Es wird gesagt, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Er ist der Herr über die Herrscher der Erde, wörtlich der Fürst der Könige. Fürst heißt der Erste, der höchste König ist er, wird gesagt. Dann, er ist der Erlöser von den Sünden. Er kommt wieder mit den Wolken. Und das nimmt mich heute noch schon enorm Wunder, wie das genau dann gehen wird. Es wird gesagt, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Ursprung und das Ziel, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann finde ich, das macht schon auch was mit einem, oder? Das macht einem ein bisschen ehrfürchtig. Und dieser mächtige, erhabene Jesus Christus will zu dir ganz persönlich sprechen. Zu uns, zu mir. Und zwar durch diese Offenbarung. Aber nicht nur, sondern durch die ganze Bibel. Jemand hat mal gesagt, Jesus hat so dick zu uns gesprochen. So dick. Übrigens geht die Beschreibung von Jesus ab Vers 12 noch weiter. Und ich würde euch das sehr empfehlen, das nächstens mal zu lesen. Es wird eigentlich noch eindrücklicher, aber ich habe schon letzten Mai darüber gepredigt und könnt ihr übrigens nachhören auf unserem YouTube-Kanal. Ich finde es recht eindrücklich, was danach kommt. Er ist ein vertrauenswürdiger Zeuge. Ich möchte ein paar Gedanken zu diesen Stichworten sagen, weil es geht, wie gesagt, um Jesus in der Offenbarung. Man kann auch übersetzen, er ist ein glaubwürdiger Zeuge, ein zuverlässiger Zeuge. Und das bezieht sich auf das, was er uns durch die Bibel sagen will. Und das bedeutet zweierlei. Erstens, Jesus lügt nicht. 4. Mose 23, da heißt es das Deutschen deutlich, Gott ist kein Mensch, der lügt. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Und wisst ihr, das finde ich einfach gewaltig. Gott verspricht uns, wenn ich etwas sage, dann ist es wahr. Ich lüge nicht. Das haben im Fall nicht alle Religionen, also ich bezeichne das Christentum nicht als Religion, aber andere Religionen haben diese Sicherheit nicht. Da ist vielleicht ein Gott, der ist so souverän und allmächtig, er kann machen, was er will. Er kann auch lügen. Niemand kann ihm einen Vorwurf machen. Könnte unser Gott eigentlich auch, aber er macht es nicht, weil er die Wahrheit ist. Und er verspricht uns, ich lüge nicht. Mega schön. Nun könnte man sagen, ja, vielleicht lügt er nicht, aber vielleicht sagt er auch mal was Falsches, weil er es nicht richtig weiß. Nein, es heißt, er ist glaubwürdig, er ist zuverlässig. Und darum können wir auf ihn ganz uns verlassen. Und warum? Weil er das Alpha und das Omega ist, das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Er ist das Alpha und Omega. Es gibt nichts, was vor Jesus war. Es gibt nichts in dieser Welt, was er nicht wüsste. Nichts, nicht den kleinsten Gedanken. Du kannst mal einen Test machen, irgendetwas ganz kurzes Denken und niemandem sagen. Und das weiß niemand. Jesus weiß alles. Er weiß es. Es gibt nichts, er weiß, wo jedes Staubkörnchen liegt. Also, ob das so wahnsinnig interessant ist, weiß ich nicht, das zu wissen, aber er weiß einfach alles. Er war von Anfang an dabei, bei der Erschaffung der Welt, auch als du im Leib deiner Mutter gebildet wurdest. Und wisst ihr was? Er hat sich gefreut. Er hat sich gefreut, als du gemacht wurdest. Wow! Er hat sich gefreut. Und er ist der Fürst der Könige, das heißt der höchste König. Die menschlichen Könige, die kommen und gehen. Aber Jesus, der bleibt unveränderlich. Und darum können wir uns auf ihn zu 100% verlassen. Ein Pastor sagte, Jesus ist die einzige Konstante im Universum. Darum gibt es keine Alternative zu ihm. Und ich finde, das ist absolut richtig. Es ist absolut richtig. Es gibt keine Alternative zu Jesus. Keiner ist ewig wie er und weiß darum alles. Keiner ist so vertrauenswürdig wie er. Keiner hat den Tod überwunden wie er. Denn Jesus ist der Erste, der von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. Und zum Zeitpunkt, als Johannes das hier schrieb, war das schon 7 Jahrzehnte her. Und immer noch ist es so eine relevante und wichtige Tatsache. Als Jesus am Ostersonntag auferstanden ist aus den Toten, hat er die Ewigkeit für immer verändert. Nun mögen wir sagen, ja, aber es sind ja schon andere Menschen auferstanden aus dem Tod. Die Bibel berichtet das. Im Alten Testament, im Neuen Testament, die wurden auferweckt. Das stimmt. Aber die armen Kerle mussten dann ein zweites Mal sterben. Ja, super. War auch nicht so lustig. Aber Jesus ist auferstanden und stirbt nie mehr. Jesus konnte aus dem Tod auferstehen, weil er selber sinnlos war. Er hätte nicht sterben müssen, im Gegensatz zu uns. Und nun zeigt er uns seine Liebe, dass er die Menschen mit hineinnehmen will in diesen Zustand, wo man nicht mehr sterben muss. Und dazu ist er bereit, uns durch sein Blut von allen Sünden zu reinigen und alles Dunkle wegzunehmen. Und wenn wir das annehmen, dann wird das in unserem Leben wirksam. Es wird wirksam. Und so befreit uns Jesus vom schlimmsten Übel, das wir kennen, nämlich vom Tod. Und wenn wir an einer Beerdigung sind, dann haben wir immer so ein ganz spezielles, also vielleicht ja nicht, aber ich habe es oft so ein ganz spezielles Empfinden, geht wie ein bisschen die Ewigkeit vor einem auf. Und das ist dann auch nicht unbedingt so angenehm, der Tod. Oh. Aber in Jesus bekommt oder verliert der Tod sein Schrecken. Voraussichtlich müssen wir noch sterben, aber wir werden dank Jesus auch verstehen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir werden auch verstehen zu einem unvergänglichen Leben. Und weiter hat Jesus uns ja auch befreit, vom Zwang sündigen zu müssen. Das ist auch etwas, das Jesus uns schenkt, wenn wir ihn annehmen. Wir haben dann wie eine Möglichkeit, wir haben eine Kraftquelle, die man jetzt anwenden kann und lernen kann, damit umzugehen. Oft auch prozesshaft vorwärts zu gehen. Ja, es stimmt, finde ich. Es gibt keine Alternative zu Jesus. Wenn wir diesen Jesus ablehnen, ist uns nicht mehr zu helfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Johannes kündigt dann, Jesus kommt wieder auf diese Erde, und zwar sichtbar und siegreich. Alle Menschen werden ihn sehen, alle Menschen werden gerade wissen, das ist Jesus Christus. Wie das genau geht, kann ich euch nicht sagen. Ja, und alle Menschen werden dann auch wahrscheinlich checken, ja, die Christen hatten doch recht. Wobei das nicht so relevant ist, aber es ist einfach dann auch ein Fakt. Und wenn er kommt, wird er das Böse besiegen und die Menschen auch nach ihren Taten richten, wie Offenbarung 20 uns sagt. Wenn man von dieser übernatürlichen Wiederkunft von Jesus hört, manchmal kann man das gar nicht so richtig wie fassen oder irgendwie sich vorstellen. Geht es euch auch so? Ein Tag wie der andere geht so vorwärts und immer bewegen wir uns so im Rahmen des Erklärbaren, des Natürlichen. Die Autos fahren jeden Tag, die Tramme fahren meistens, ja. Und wir sind unterwegs und zu Fuß und fliegen noch nicht und so. Und doch eines Tages wird es passieren, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dann durchbricht er diesen normal erklärbaren Rahmen. Wenn wir diese Beschreibung von Jesus, die wir so jetzt heute haben, vor Augen nehmen, dann können wir auch ein Stück weit unser Gottesbild mal hinterfragen. Denn ich habe den Eindruck, wir Christen in Europa, wir neigen dazu, ein einseitiges Gottesbild zu haben. Zwar, wir tendieren, glaube ich, dazu, Jesus vor allem als Freund zu sehen. Als Freund, was übrigens auch stimmt, er ist unser Freund. Als Bruder, als der, der uns vergibt und der uns hilft und der nett ist und lieb ist und lächelt. Und das stimmt alles. Aber es ist noch nicht das ganze Gottesbild, wie wir heute Morgen am Text auch gesehen haben. Nun haben wir einiges gehört. Und die Frage ist, was machen wir damit? Das Buch ist uns gegeben, dass wir wissen, was bald geschehen muss. Vers 1 sagt, er will uns einen Blick in die Zukunft geben, um uns vorzubereiten, dass wir unser jetziges Leben entsprechend führen, damit wir unser Glaubenshaus auch festmachen mit Jesus, dass es tragfähig wird und wir nicht überrollt werden, wenn es schwierig wird. Und das bezieht sich übrigens auch durchaus auf aktuelle Geschehnisse. Ich meine, dass jetzt homosexuelle Paare heiraten können oder auch Kinder adoptieren können, eigentlich muss uns diese Entwicklung nicht erstaunen, dass man sich immer weiter von Gottes Ordnungen wegentwickelt. Das eigentlich nicht unbedingt. Der Text sagt, schon bald wird sich alles erfüllen, bald. Nun kann man sich ja fragen, bald? Wann wurde die Verheißung gegeben? Doch schon ein paar Jährchen her. Wie müssen wir damit umgehen? Im Griechischen steht hier, die Zeit ist neu. Also das ist eigentlich wortwörtlich gesagt, die Zeit ist neu. Und aus unserer Sicht scheint dieses bald unangebracht, weil es bereits so lange dauert. Aus menschlicher Sicht ist es eine lange Zeit, bis sich das erfüllt. Aber aus Gottes Sicht, oder Gott ist der Ewige. Gott steht über der Zeit. Der war, der ist und der kommt. Alles gleichzeitig. Stimmt das? Wir leben in einer fortgeschrittenen Zeitepoche. Und hier sind alle nötigen Zeichen der Wiederkunft bereits erfüllt. Also es muss keine Verheißung mehr sich erfüllen, bevor Jesus wiederkommen könnte. Dass man sagen, zum Beispiel vor 150 Jahren hätte man das noch nicht sagen können, weil das Volk Israel noch nicht gesammelt war. Aber jetzt gibt es keine offensichtliche Verheißung mehr, wo man sagen müsste, ja, zuerst muss das passieren und dann oder kann die Entrückung geschehen. Also bis zur Wiederkunft von Jesus muss noch das Evangelium über die ganze Welt verkündigt werden. Aber bis zur Entrückung, das heißt, dass Jesus seine Gläubigen wegnimmt, bis dahin gibt's eigentlich ist mir keine Verheißung mehr bekannt, die eintreten müsste vorher. Und darum gilt für uns wirklich, die Zeit ist neu. Es muss sich keine Verheißung erfüllen. Genau, wie gesagt. Die Übersicht könnte man so sagen, Kapitel 1 zeigt uns eine Einleitung, auch führt uns den verherrlichten Christus vor Augen. Dann Kapitel 2 und 3 sind die Sendschreiben an die Gemeinden, die wir jetzt in den kommenden 7 Sonntagen anschauen. Und dann, das sind die Gemeinden im Fokus. Und erst ab Kapitel 4 beginnen die endzeitlichen Ereignisse, angefangen mit einem Blick in den Himmel. Also wenn ihr wissen wollt, wie es ausschaut im Himmel, dort, wo Jesus jetzt ist, Gott Vater jetzt ist, müsst ihr Kapitel 4 lesen. Das ist nicht der neue Himmel, der dann noch beschrieben wird am Ende von Offenbarung, sondern das ist der jetzige Himmel, Wohnort Gottes. Und nach Kapitel 3 ist die Gemeinde kein Thema mehr auf der Erde, sondern nur noch im Himmel. Es gibt Ausleger, die sagen, die Entrückung der Gemeinde liegt jetzt zwischen Kapitel 3 und Kapitel 4, also als Beginn der direkten endzeitlichen Ereignisse. Und ich teile diese Sicht. Auch wenn es nicht so explizit gesagt wird, aber aufgrund von den Aussagen sonst macht das für mich am meisten Sinn. Für uns soll der Fokus gemäß den Sendschreiben also auf der Gemeinde liegen und dem Reich Gottes, das jetzt in der Welt immer mehr Gestalt annimmt. Und dazu sollen wir wissen, welchen Plan Gott mit seinem Volk Israel noch hat, welchen Plan er mit allen Menschen hat. Nämlich letztlich das Ziel ist die Aufrichtung der neuen Erde und des neuen Himmels. Und das wird er auch erreichen, auch gegen alle möglichen Aufstände. Und da will er uns dabei haben. Einerseits, dass wir dabei sind, grundsätzlich aber auch, indem wir ihn als vertrauenswürdigen Zeugen achten, dass wir auf ihn vertrauen und dass seine Diener mitwirken. Das finde ich gewaltig. In diesem großen Plan, der Gott hat, will er uns mitbrauchen. Mit diesen Möglichkeiten, die wir haben. Und dazu will uns die Offenbarung ermutigen. Und zwar nicht einfach so als guter Rat, sondern es ist die Wahrheit über Gott und uns Menschen. Und so bin ich gespannt und freue mich auch auf die kommenden Sonntage, dass wir uns hineinnehmen lassen in das, was Jesus, sag jetzt mal, uns in persönlichen Briefen schreibt. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du so ein Anliegen hast für uns. Wir sind dir so wichtig, Menschen sind dir so wichtig. Und du hast Briefe geschrieben für uns. Du hast nicht die ganze Bibel geschrieben, aber du hast auch ganz persönlich geschrieben. Und Herr, ich bitte dich, hilf du mir, zu hören, was du mir persönlich sagen willst in den kommenden Wochen, in diesen Sendschreiben. Hilf du uns, jedem Einzelnen, dass wir dein Wort hören können, dass wir uns öffnen können. Was willst du sagen? Wo stehen wir? Wo möchtest du uns ermutigen? Wo möchtest du uns vielleicht auch eine wegweisige Korrektur geben? Und hilf, dass wir wirklich bereit sein können, auch uns führen zu lassen. Wir müssen keine Angst haben, Herr Jesus. Du bist ein guter Herr. Du meinst es so gut mit uns, dass wir es so fest lieben. Und Herr Jesus, an dieser Stelle möchten wir einfach auch beten für die, die es schwer haben in der Gemeinde. Oder einfach generell schwer haben in ihrem Leben im Moment. Dass du ihnen hilfst, dass du sie immer wieder tröstest. Dass du uns gegenseitig hilfst, aufeinander zuzugehen. Bitte dich auch gerade im Moment ganz speziell für Mirjana, die ihren Mann verloren hat, die letzte Woche auch beerdigt worden ist. Herr, trag du sie durch. Herr Jesus. Danke, dass du ein tröstender, ein liebender Gott bist. Amen.